Wer fängt an? Wer fängt an?
Was führt ihr hier für intellektuelle Ausführungen? Das Sterben, Menschen, Frauen, Massenvergewaltigungen, Kinderkliniken, Geburtskliniken.
Er hat ihm gesagt, pass auf.
Geredet haben, wo sie... Eben waren sie auf der taktischen...
Diskutieren.
Entschuldigung, eben waren...
Wir sind ja schon alle auf der strategischen Ebene.
Jetzt darf ich aber auch ausreden.
Ja, klar dürfen sie das, aber sind nicht auf der strategischen Ebene.
Jetzt darf ich reden. Weil das, was Sie...
Ebenen reden Sie? Da werden Leute abgeschlachtet. Von was reden wir hier eigentlich?
Wovon ich rede, ist, dass in einem Krieg immer Leute abgeschlachtet werden. Und ich bin diejenige, ja, die jetzt schon...
Das ist gut, dass Sie das machen.
Ja, und
das
ich bin, und ich bin diejenige, die genau deswegen sagt, wie viele andere, dass wir einen Waffenstillstand brauchen, damit das Schlachten aufhört.
Das will doch jeder. Das will doch jeder. Das ist doch genau das, was jeder
Wenn Sie mir ständig ins Wort fallen, kann ich das wirklich nicht sagen. Ja? Ich habe hier
Kommen
gesagt...
Sie auf den Punkt.
Ich komme auf den Punkt, dass ich sage, dass dieser Konflikt beigelegt werden kann, wie es jetzt viele Vorschläge gibt mit einem Waffenstillstand und dann mit Verhandlungen. Und das zentrale Element dieser Verhandlung ist Neutralität. So, und das ist der Punkt.
Wieso Neutralität? Neutralität kann er nicht sprechen.
Ja, Neutralität, das ist doch im Vorhinein vor diesem Krieg.
Nur ganz kurz. Darf ich noch mal ganz kurz, Frau Gobb, bitte. Nur ganz kurz. Trotzdem, ja, also, nur ganz kurz. Darf ich noch mal ganz kurz, Frau Gobb, bitte.
Nicht wir reden wollten, von 2008, 2014, Maidan, Bürgerkrieg, Ukraine
bis heute. Ja heute
wir reden
weiter,
über
genau, das hilft
doch
nicht weiter.
Das hilft uns natürlich weiter.
Wissen Sie, womit ich ein Problem habe? Darf ich noch mal ganz kurz, Frau Gobb, bitte. Da sterben Menschen, viele Menschen. Da werden Städte zerstört, auf eine unfassbare Art und Weise kaputt. Ja. Sie nennen es eine Grenzüberschreitung. Ich bitte Sie,
mir ist das vorhin schon aufgefallen. Wissen Sie, dass zwischen 2014 und 2022 in der Ostukraine passierte?
Ja, das weiß ich.
15.000 Menschen sind ins Leben gekommen.
Genau.
Sie nennen das Bürgerkrieg.
Na, wie nennen Sie es denn?
Sehr verehrtes Publikum, willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Ich begrüße meine beiden geschätzten Partner, Roberto Della Puente. Hallo, Roberto.
Hallo.
Und Gerd Even Unger. Hallo, Gerd.
Hallo, Gruß aus Moskau heute ausnahmsweise.
Genau, in Moskau jetzt. Oh Gott, warum hast du denn das jetzt verraten? Deswegen ist dein Sound jetzt auch nicht so gut. Du hast dein Mikro leider nicht mitgenommen. Also wer jetzt über den Sound meckern möchte, das ist ja im weitesten Sinne auch wieder Putins Schuld. Ja, nach dem Intro, was wir gerade gehört haben, frage ich jetzt mal so in Landsmanier, wer fängt an?
Dich fertig zu machen? Wir haben dich schon fertig gemacht.
Ihr habt mich schon, ihr habt mich schon im Vorfeld fertig gemacht. Das möchte ich jetzt hier aber nicht wiedergeben. Das war fies und gemein, hat mich sehr verletzt. Aber dann fange ich mal an und spreche mal, sag mal, worüber wir heute sprechen. Wir wollen nämlich über das endgültige Ende des Qualitätsjournalismus sprechen. Und da das Thema vorgeschlagen hat, Roberto, würde ich jetzt direkt das Wort abgeben an Roberto, damit er mal sagen kann, wieso willst du mit uns darüber sprechen? Und warst du nicht früher immer irgendwie einer anderen Meinung? War das nicht so?
Ein bisschen, aber es ist natürlich toll, dass ich jetzt das erste Wort habe. Ich habe ja nur das Thema aufgegriffen und dachte, du machst das schon. Jetzt liegt es an mir. Ja, so kenne ich das ja normalerweise. Jetzt liegt es an mir. Ich muss sagen, eigentlich ist es so, dass ich jetzt ein bisschen Abschied genommen habe vom Mainstream, von den Mainstream-Medien ja schon länger, das ist ja jetzt keine ganz neue Entwicklung, aber ich war immer noch der Ansicht, dass auch die Mainstream-Medien in Nuancen eine wichtige Arbeit machen und dass Alternativmedien, zu denen wir ja gehören, so eine Art Korrektiv quasi dafür sind.
Das steht auch auf unserer Website so drauf, glaube ich.
Das müssen wir ja faktisch ändern. Wir sind jetzt die neuen Qualitätsmedien. also so oder so, das glaube ich nicht mehr. Jetzt muss ich sagen, als ich dir das Thema vor die Füße warf, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob da die Landsendung schon war. Die kam zufälligerweise noch so in den Weg als Beleg dafür. Aber diese Sendung hätte es nicht gebraucht, um meine These trotzdem aufrechterhalten zu wollen.
Ja, genau. Bevor jetzt Gerd was sagt, denn dem juckt bestimmt schon, dem jucken schon die Finger, Füße oder was auch immer, oder die Nase. Nochmal kurz zu dieser Landsendung. Über die wollen wir jetzt tatsächlich eigentlich nicht großartig sprechen. Also wir
Danke.
Ja, genau. Also wir haben da zwar ein Intro gemacht, das übrigens viel Arbeit für mich bedeutet hat, und ich möchte jetzt hier Anerkennung.
Es war sehr, sehr schön.
Ja.
Es war überhaupt sehr, sehr schön.
Ja, sehr schön. Ja. Okay. Nee, ist gut jetzt, ist gut. Weil über die Sendung wurde schon alles gesagt und geschrieben, was darüber gesagt und geschrieben werden muss. Multipolar hat einen ausgezeichneten Artikel gehabt. Ich hatte dann noch eine Einladung, beziehungsweise noch eine Mail an die Redaktion von Lanz geschrieben, mit der Bitte, mich einzuladen. Bisher, verrückterweise, ist da noch gar nichts gekommen.
Die kramen noch in deinem Privatleben. Die brauchen ja irgendwas, was sie dir dann auf die Stulle schmieren können.
Ja, ja, ich habe natürlich auch ein paar Regeln festgelegt. Also ich habe gesagt, dass ich mich auf irgendwie diese infantile Emotionalisierung nicht einlasse, dass ich mich auf Behauptungen, die unbelegt und unbewiesen sind, auch nicht einlasse, dass wir uns aber gerne amtlich streiten können, allerdings dann eben zumindest mit der Basis vernünftiger Fakten, Belege, Beweise und diese Emotionalisierung. Ah,
aber damit hast du alles getan, gar nicht eingeladen zu
werden. Ja, wahrscheinlich ist es so. Im Grunde genommen, glaube ich, will ich auch gar nicht eingeladen werden, aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, Talkshows gehören natürlich irgendwie ganz klar zu diesem großen Block der sogenannten Qualitätsmedien. Wir sollten auch tatsächlich da mal vielleicht ein neues Wort kreieren oder die
Lass
Zuhörer
es uns heute noch gebrauchen, weil die Leute wissen, von was wir reden.
Genau. Ja, ich finde, Qualitätsmedien ist eigentlich ein super Begriff, der sich sozusagen, der kippt ja ins Zynische, ins Satirische automatisch. Ja, du musst ja nur Qualitätsmedien, genau. Das sind Qualitätsmedien und die Leute wissen, du hältst von dem Ding überhaupt gar nichts.
Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Ja. Trotzdem, vielleicht haben die Hörer, jetzt wollte ich fast gendern, ne? Das ist auch so ein Ding, ne? Jetzt ist man wirklich schon so weit, dass man schon aufpassen muss, dass man nicht gendert, wenn man nicht gendern will.
Es gibt wenig Gründe, weswegen ich einen Podcast abbrechen würde, aber das gehört dazu.
Naja, vielleicht haben die Hörer ja tatsächlich eine Idee, wie man Qualitätsjournalismus in Zukunft nennen könnte. Dann machen wir einen Hashtag dazu und dann wird sich das bundesweit und über die Grenzen hinaus, also im gesamten deutschsprachigen Raum, wird sich das dann etablieren, dass man nicht mehr Qualitätsmedien, sondern Ding-Ding-Dong-Medien sagt. Wie gesagt, vielleicht haben die Hörer ja gute Ideen. Wir verwenden auf jeden Fall mal das Wort Qualitätsmedien.
Und liebe Hörende, liebe Zuhörende.
Gott, in Moskau gendert man ja gerne, gell?
Ja? Oh nee. Ja. Nee.
Übrigens habe ich kurz überlegt, als du diese Einladung, diese Selbsteinladung sozusagen geschrieben hast. Ich gucke mir ja solche Talkshows nicht an und ich kenne diese Landsendung auch nur in Auszügen, wie viele andere Talkshows. Ich hätte die auch nicht ganz ertragen. Aber ich habe mir dann überlegt, würde ich sie denn gucken, wenn Tom da sitzen würde? Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das hat nichts mit dir zu tun. Das hat mit dem anderen.
Nö, das ist egal.
Dem anderen zu tun.
Ihr habt mich im Vorfeld ja schon traurig gemacht und dann ganz können wir ja da jetzt. Also andere haben jedenfalls.
Wieso? Ich könnte nicht zusehen, wie du geschlachtet wirst.
Ja, ich würde nicht geschlachtet werden, verlass dich drauf. Also in der gleichen Runde wie jetzt mit Gyro. Nee. Gyro, aber. Ich habe die Sendung natürlich auch deswegen komplett geguckt, weil wir ja die Ehre und Freude hatten, mit Ulrike vor ein paar Monaten ein zweiteiliges Interview machen zu dürfen.
Ja.
Und da hat sie ja
sehr gut war.
Ja, finde ich auch. Genau, da hat sie ja.
War sehr, sehr gut, Tom. Das Intro war übrigens auch sehr, sehr, sehr gut. Nochmal Applaus.
Ja. Ja, okay, also jetzt steigt mir die Schamesröte ins Gesicht. Jetzt hört mal auf damit. Lass uns mal, beschimpft mich mal wieder ganz normal eigentlich.
Also das Interview war wirklich gut. Also das war wirklich.
Das war Qualitätsjournalismus im Prinzip. Ne?
Na dran.
Gerd, du sagst mir, wenn ich klatschen muss, ja?
jedenfalls, deswegen ist mir die Ulrike Gyro auch gewissermaßen ein bisschen nahe, weil das war ein sehr intensives Interview und wir haben hinterher dann noch so ein bisschen hin und her geschrieben. Also nicht, dass da draußen jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Also jedenfalls, als ich dann darüber gelesen habe, ich habe also die Live-Sendung auch nicht gesehen, ich gucke mir diese Sendung nie live an, sondern immer dann später, irgendwie um eventuell was draus zu machen oder damit zu machen, und gesehen habe, wie unglaublich, das war schon wirklich widerlich. Es war wirklich in höchstem Maße ekelerregend, was da Lanz mit seinen beiden Komplizen Strack-Zimmermann, die er vielleicht auch mal als NATO-Lobbyistin hätte vorstellen können, die sie ja unter anderem ist. Und dieser Pleitgen, der ja wirklich, Pleitgen, den hätte ich mir wirklich gerne mal zur Brust genommen, weil das war ja schon infantil, was der da gemacht hat. Also es war unglaublich. Und Lanz eben, und jetzt sind wir im Prinzip beim Thema Qualitätsmedien, denn wir sprechen ja auch über die Rolle, die Qualitätsmedien normalerweise ausfüllen sollten. Und im Falle einer Talkshow, wir kommen ja auch auf Printobjekte und Online-Projekte, Produkte zu sprechen. Ein Moderator muss natürlich weitestgehend neutral sein oder sogar komplett neutral sein. Die komplette Neutralität erwarte ich jetzt gar nicht unbedingt irgendwie, das ist schwer und vielleicht auch gar nicht unbedingt immer sinnvoll, aber was Lanz da gemacht hat, das war natürlich auch dieser Beginn, wer fängt an, also das war abgesprochen, okay, jetzt grillen wir Ulrike Güro, für mich war das nichts anderes und Stichwort Roberto Qualitätsjournalismus.
Ja, wobei ich eine Talkshow nicht unbedingt als journalistisches Format betrachte.
Ja, könnte man aber im besten Fall.
Ja, ne? Das könnte man im besten Fall, aber den besten Fall habe ich nie erlebt. Deswegen, ich gucke das auch nicht. Für mich ist das nicht klassisch Journalismus. Was ich meinte, war ja ursprünglich immer, ich meine, ich bin ja Blogger, sind wir ja alle. Ja, Gerd ist es ja auch und so. Die Frage ist, ob man sich heute noch so nennt. Ich erinnere mich an die Anfangszeit meiner Bloggerei, das ist jetzt 14, 15 Jahre her. Da wollte ich nicht so gern Blogger genannt werden. Das hatte sowas Kleines, auch sowas Verächtliches. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, was
doch,
ich
damit meine.
Ja? Doch, auf jeden Fall, ja.
Also man wollte lieber irgendwie eigentlich Journalist, eigentlich sollte jemand Journalist zu mir sagen oder Publizist und so weiter. Was ja auch nicht falsch ist. Zumindest der Publizist. Heute bin ich soweit, heute nenne ich mich durchaus Blogger und Journalist. Mir sagen ganz viele Leute, du machst ja journalistische Arbeit. Ja, sicher auch irgendwie. Aber Journalist genannt will ich gar nicht mehr werden. Ich möchte keiner mehr sein. Das klingt in meinen Ohren mittlerweile schon fast beleidigend. Ja, ist eigentlich eine dumme Reaktion, aber hast du das auch, Gerd?
Nee, da hat sich auf jeden Fall was verschoben. Also ich habe mich früher gerne Blogger genannt oder ich nenne mich immer noch gerne Blogger. Also ne, wir Bloggende, wir haben ja irgendwie den Vorteil, dass wir da. Okay, ich mach's nicht mehr.
Auf die Spitze.
Ich mach's nicht mehr. Okay, also wir haben. Es war ja freier. Ich hatte ja auch mal so den nach der oder noch während der Uni-Zeit eigentlich auch mal so einen Versuch unternommen, so eine journalistische Karriere einzuschlagen. Und habe auch für eine Zeitung immer mal wieder was gemacht und ich erkannte dann meine Artikel einfach nie wieder, ne? Also das war alles noch auf Papier, das musste irgendwie auf Zeile geschrieben werden und so weiter und so fort und da war immer Platzmangel, aber das, was dabei oft rauskam, das hatte mit dem, was ich geschrieben habe, einfach nichts mehr zu tun und ich empfand daher, als das losging mit dem Internet und man konnte da so seine Texte reinstellen und ich bin jetzt eben ich mache jetzt keinen Journalismus mehr, ich bin jetzt Blogger und ich bin viel freier als ihr. So, ich fand das toll.
Mhm. Ja, kurze Zwischenabstimmung an die Hörer. Wer ist dafür, dass Roberto sich eine Silent Maus kauft? Bitte schreibt's in die Kommentare.
Aber nur mit guten Argumenten dafür. Und diejenigen, die wollen, dass ich diese hier behalte, mögen bitte auch Argumente liefern, denn ich habe gerade keine.
Ja, du kannst die ja behalten. Du kannst die ja in den Kühlschrank legen oder an die Wand nageln oder so. Behalten kannst du sie. Ich erwarte ja gar nicht, dass du sie wegschmeißt, sondern dass du sie nur nicht benutzt, wenn wir podcasten. Weil mich persönlich das Geklicke wahnsinnig macht. Und mal gucken, was die Hörer so sagen.
Ja,
Ich bin tatsächlich...
Was soll das? Willst du hier den Lanz geben oder was? Wer fängt an? Unverschämtheit.
Unverschämtheit. Oha. Ich weiß nicht, wir haben jetzt also mit Gerd doch ein bisschen Soundprobleme. Jetzt... Gerd, du darfst lachen, aber nicht zu laut, weil es dann irgendwie kracht hier im oberen
Gerd, geh bitte
Bereich.
Zum Lachen in den Keller.
Ja, geh in den Keller am besten und, keine Ahnung, lach dann zur Tür hoch.
Außerdem bist du Deutscher in Russland und du musst dem Klischee gerecht werden. Geh bitte zum Lachen in den Keller.
Da steht bestimmt auch der Wodka. Schon über Klischee sprechen. Nee, ich neige tatsächlich eher dazu, das genau umgekehrt zu machen wie ihr. Wobei ich finde eure Argumente total gut und nachvollziehbar. Denk mir aber auf der anderen Seite, okay, letztlich haben wir es tatsächlich im Bereich des Qualitätsjournalismus weder mit Journalismus noch mit Journalisten zu tun. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Dieser Satz gilt auch für alles andere, was wir jetzt sagen. Das ist die salvatorische Klausel sozusagen. Aber faktisch... Wenn ich lese, was ich jeden Tag lese und sehe und höre, sehe ich keinen Journalismus mehr und sehe ich auch keine Journalisten mehr. Und deswegen sage ich erst recht, sozusagen auch, um mich abzugrenzen. Es ist wie bei euch eine Abgrenzung, nur mit einer anderen Methode. Ja, ich bin Journalist und Publizist.
Das sieht man mal, was es für Sichtweisen gibt.
Ja.
Irgendwie meinen wir alle das Gleiche und trotzdem kommt jeder zu einem anderen Schluss.
Ja, in der Analyse sind wir uns wahrscheinlich einig.
Naja, ich war schon immer der Ansicht, dass die Qualitätsmedien natürlich einen Vorsprung haben. Und das ist natürlich das Geld. das geht los, dass du einen Auslandskorrespondenten hast. Gut, den haben wir jetzt auch, der sitzt ja hier mit uns. Aber das war so nicht abzusehen, dass wir jemals einen Auslandskorrespondenten in Moskau sitzen haben würden.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, aber zu normalen Zeiten, als es das noch nicht gab, da war es natürlich so. Andererseits, schau dir die Korrespondenten heute an, egal wo sie sind, im Kriegsgebiet, da stehen sie kilometerweit von der Front weg. Das sei ihnen gegönnt. Ich möchte gar nicht, dass sie in der Front drin stehen. Aber was können sie eigentlich berichten, außer das, was irgendwelche Militärs ihnen stecken?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil es gibt ja in der Ukraine zum Beispiel mittlerweile doch relativ viele Journalisten, die sich aber dann, soweit ich das mitgekriegt habe, im Wesentlichen in Kiew aufhalten. Und da wahrscheinlich dann, irgendwie gut bewacht und
ich wollte gerade sagen, auch militärisch betreut werden. Ich meine, so ein Fiasko wie zum Vietnamkrieg, wo man die Presse einfach hat hineinlaufen lassen, also das wird heute keine Nation mehr machen, das wird heute keine kriegsführende Nation mehr machen.
Also die russischen Reporter jetzt von RT oder von RIA oder wie auch immer, die sind im Donbass und die sind an der Front. Also die werden auch bombardiert. Also kann man sich angucken.
Okay.
Also da passieren noch Unfälle.
Ja, ich möchte auch, um diesen Unterschied nochmal hervorzuheben, möchte ich nochmal auf den geschätzten Mark Barthelmeyer zu sprechen kommen.
Ah, ja, genau. Das
der ja die beiden Filme gedreht hat. Ich glaube, der Vergessene oder der Verschwiegene Krieg und noch einen zweiten, der da ging es speziell um Donetsk. Der war ja mehrere Jahre dann wirklich im Donbass, im Kriegsgebiet, Bürgerkriegsgebiet. Das ist ja bei Lanz auch nicht so ganz angekommen. Das ist wirklich unglaublich, aber da will ich gleich nochmal ganz kurz was zu sagen. Jedenfalls, der war also wirklich einige Jahre direkt an und in der Front. Der war mehr oder weniger ungeschützt unterwegs. Teilweise hatte er dann auch militärischen Schutz, teilweise dann aber auch wieder nicht. Ich glaube, mit seiner Freundin und einem Kameramann war der los und ist verhaftet worden, hat auch wirklich Todesangst gehabt in einigen Situationen. Das hat er mir erzählt irgendwie. Und das ist ein Journalist, der normalerweise gerade jetzt vom Qualitätsjournalismus ausgegraben werden müsste, um darüber zu berichten, wie ist denn das vor Ort oder wie war denn das damals vor Ort und wie hat sich denn die Situation eigentlich entwickelt? Und natürlich wird nichts dergleichen gemacht. Stattdessen ist, glaube ich, sind seine Filme jetzt auf YouTube, glaube ich, endgültig verschwunden. Er hat mir noch einen Link geschickt, wo man sie dann noch sehen kann, irgendwie mit Altersbeschränkungen und Ding Ding Dong irgendwie, aber so wie es sie früher mal gab, sind sie jetzt, stehen sie halt auch nicht mehr zur Verfügung. So viel zum Komplizen des Qualitätsjournalismus, nämlich sozialen Medien, beziehungsweise in dem Fall eben YouTube. Und das ist Qualitätsjournalismus, ne? Und der war auch, wenn ich das richtig erinnere, also wirklich, das hat eine ganze Weile gedauert, bis der das dann auch einigermaßen verarbeitet hatte, was er da erlebt hat. Ich meine, das ist ja nun keine Minigolfrunde oder so. Und das machen natürlich unsere Journalisten so überhaupt nicht. Also es kann sich und ja, deswegen.
Nee, das passiert nicht. Das war auch meine, das ist auch für mich die große Enttäuschung, ne? Die GEZ-Medien, Tagesschau heute, die haben unglaublich viel Geld zur Verfügung. Es wird unglaublich viel Geld da reingeblasen. Die unterhalten hier ein Korrespondentennetzwerk, hier sitzen Korrespondenten in Moskau, ne, Ina Ruck und so weiter und wie sie alle heißen. Die können keinen Ton Russisch. Die leben in ihrer deutschen Blase. Arbeiten da mit irgendwelchen NGOs und der deutschen Botschaft und der amerikanischen Botschaft irgendwie zusammen und raus kommt eigentlich nur Propaganda. Obwohl finanziell müsste, mit den finanziellen Mitteln, die man da zur Verfügung hat, da müsste tollstes Zeug rauskommen, tiefe Einblicke in die russische Presselandschaft. Umgedreht, Russland macht das ja auch. Ne? Also es wird heute, vorhin kam, flimmerte hier über den Bildschirm, Petra Roth war in, Claudia Roth war in Kiew und hat, es war mir hochnotpeinlich, aber man hat das hier mitbekommen.
Ne? Fuck the Russians oder was, ne?
Diese fuck Geschichte. The Russians, ja.
Ja, das genau. Erzählst du das nochmal kurz? Genau, erzähl das nochmal kurz.
Also Claudia Roth war in Kiew, macht sich Sorgen um Odessa. Das ist ja auch was, ne? Was ist ja auch so dieser große Widerspruch. alle fahren nach Kiew, alle fliegen jetzt nach Odessa, ins Kriegsgebiet, wo angeblich wahnsinnig viel bombardiert wird, wo es hochgefährlich ist, wo die Flüchtlinge herkommen, und denen passiert nichts, ne? Aber gleichzeitig wird behauptet, Russland würde wahllos irgendwelche Ziele bombardieren. Das stimmt offensichtlich nicht, sonst wären diese Politiker nicht da. Mhm. Und Claudia Roth von den Grünen war
Kulturministerin oder sowas.
Kulturministerin.
Scheißegal.
Ja, Staatssekretärin ist sie für Kultur. Machte sich große Sorgen um Odessa und Weltkulturerbe Odessa, und ist eine schöne Stadt. Und ihr wurden halt die Briefmarken gezeigt, wo ein ukrainischer Soldat drauf abgebildet ist, der im Hintergrund geht das russische Flaggschiff Moskau unter, versinkt im Schwarzen Meer, da zeigt wohl den Stinkefinger, und Claudia Roth kommentiert das lachender, fuck the Russians oder irgendwie sowas hat sie gesagt.
Ehrlich?
Und im Gegensatz zu den Deutschen, die von Russland eigentlich nichts im Originalton mitbekommen, also nie, das wird hier übertragen. Also es ist nicht nur jetzt, dass Claudia Roth wird übertragen, auch irgendwie der Streit, den es gerade um Merkel gibt, um die Position von Merkel, was Scholz sagt, was die Baerbock sagt, alles, im russischen Fernsehen bekommt man das alles mit. Wir bekommen umgedreht von Russland, obwohl wir ein Vielfaches an Geld für insbesondere die GZ-Medien ausgeben, bekommen wir das alles nicht mit. Ne? Alles, was Lavrov über Deutschland sagt, alles, was Lavrov zum Krieg sagt, wie er Stellung nimmt zur Weizenkrise, oder das, was Tom uns auch geschickt hat, der Beitrag von der Tagesschau zur Sitzung des UN-Sicherheitsrats in Bezug auf die Nahrungsmittelkrise, wo die eigentliche Nachricht war eigentlich nur, dass der UN-Botschafter Russlands irgendwie den Raum verlassen hat. Aber was ich sagen will, obwohl wir wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, um im Grunde Qualitätsjournalismus, tatsächlichen Qualitätsjournalismus zu produzieren, kommt immer nur irgendwie so Propaganda hinten raus. Für mich ist auch, ich stimme da Roberto absolut zu, dieses Projekt GIZ, finanzierte Medien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, insbesondere was die Privaten schreiben, die können schreiben, was sie wollen, ne? Aber gerade dieses öffentlich-rechtliche Prinzip als Waffe oder als Instrument, als Schutzmechanismus gegen die Vereinnahmung, die politische Vereinnahmung des Rundfunks oder des Fernsehens, der Medien, das ist gescheitert.
Das ist absolut gescheitert. Du greifst mir ja etwas vor, denn von der GIZ habe ich ja noch gar nicht gesprochen, so heißt die ja heute gar nicht.
Sorry. Ja, das machen wir auch sofort. Also das kannst du auch sofort machen, wenn du willst. Ich weiß nicht.
Ja, ich wollte nur was zwischenschieben,
noch ganz kurz.
Also darf ich es doch nicht sofort machen?
Sofort, nachdem ich fertig bin quasi.
Ah ja.
Also wie Markus Lanz sagen würde, nur ganz kurz. Nein, ich wollte darauf nochmal Bezug nehmen, die Claudia Roth-Geschichte. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das habe ich nicht mitgekriegt, dass es Briefmarken waren. Ich meine jedenfalls, das hätte irgendwie da auf irgendeiner Rückseite gestanden. Sie hat dann irgendwas mit Fuck Ship und Russian Ship oder so, und dann hat jemand sie aufgeklärt, Fuck the Russian Ship oder Fuck the Russians Ship oder irgendwie sowas. Und das fand sie dann ganz lustig. Und das ist wirklich interessant, was du sagst, Gerd, auch von wegen irgendwie, ja, das wird halt alles gezeigt in Russland, ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass hier Politik und Medien den Eindruck haben, dass wir auch hier auf so einer Medieninsel sind oder so. Und dass das vielleicht in Russland gar nicht wahrgenommen wird. Also so kommt mir das manchmal vor. Oder die zweite Möglichkeit, und das wäre natürlich noch viel perfider, dass sie genau wissen, dass das alles genau registriert wird in Russland und es gerade deswegen tun. Und wie gesagt, da bin ich tatsächlich hin und her gerissen. Also bei Roth, so wie ich sie da erlebt habe, wirkte sie tatsächlich so, als wenn die das mehr oder weniger auch gedankenlos macht. So nach dem Motto, ja, wir sind ja hier ein kleiner Kreis, können wir mal einen kleinen Fuck the Russian Joke machen, irgendwie, es kriegt ja keiner mit oder so. Keine Ahnung, ob sie das dachte, aber ja, es wird alles registriert und wahrgenommen. Und Jetzt können wir den Schlenker zu den öffentlich-rechtlichen Medien und zu GEZ machen. Da fällt mir auch noch was zu ein, aber das nur ganz kurz.
Ich darf auch nur ganz kurz.
Nee, so kurz wie du jetzt.
Die Gebührenfinanzierung, da war ich ja sogar lange Zeit ein Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich dachte schon, dass das ein gutes Konzept ist.
Ja.
Lange Zeit. Und wir brauchen jetzt nicht den Ukraine-Krieg oder irgendwas, um jetzt zu sagen, das hat sich nicht bewährt, sondern das hat sich vorher schon nicht bewährt, dass ich die Berichterstattung zum Beispiel auch vor Corona schon zur AfD, wie man Wähler aus Ostdeutschland als die größten Idioten im Öffentlich-Rechtlichen hinstellte. Dann nimm die Halali oder wie heißt sie, Hayali, ich sage immer Halali. Ja, nimm nur die dann ständig irgendwie auf der Straße war, die Leuten kamen ihr dann auch blöd und dann, ja, da sieht man es mal wieder.
Ja, so sind die.
Und das ist keine Berichterstattung, das ist nur noch Haltung. Haltungsjournalismus ist ja auch ein Wort mittlerweile, das sagen ja auch ganz viele Leute. Ja. Da habe ich schon zum Zweifeln angefangen, weil ich mir gedacht habe, das können die privaten Sender auch. Die machen das auch im Regelfall genauso, nur mit dem großen Unterschied, die fassen mir vorher nicht in die Tasche.
Ja, genau. Ja.
Und ich kann ausschalten und ich muss denen ihre Scheißzeitung nicht kaufen und ich muss denen ihr Scheißprogramm nicht anschauen. Ich muss übrigens ARD und ZDF denen ihr Scheißprogramm auch nicht anschauen, aber ich zahle trotzdem.
Aber finanzieren musst du es.
Ja,
du eben. Brauchst ja nicht mal einen Fernseher und zahlst trotzdem.
Mittlerweile ist das so. Früher war das ja noch mit dem Fernsehen. Mittlerweile reicht ja, dass du einen Haushalt hast. Da ging schon los. Und von Corona-Anschluss,
glaube ich.
Von Corona brauchen wir dann gar nicht mehr reden. Ja. Was da stattfand, die Presse, die ich in meinem letzten Text als Erpresse bezeichnet habe. Mhm. Denn das war nichts anderes, die Leute zu erpressen mit irgendwelchen Angstmeldungen, mit irgendwelchen Übertreibungen, auch mit jeder Scheiße, die dazu fabriziert wurde. Ganz am Anfang erinnere ich mich, Medien haben da wirklich drüber berichtet, dass irgendeine Frau im Ausland Corona heißt und jetzt nicht mehr so heißen will. Was ist das für eine Art von Berichterstattung? Bitte, das kann ich als Blogger besser, aber 100-mal besser.
Wie war das vor kurzem? Irgend so ein Bauer hat sein Schwein umbenannt, das
Putin. Ja, das heißt jetzt nicht mehr Putin. Ich wusste jetzt gar nicht, ob das eine Belohnung für Putin sein soll oder eine
oder für Strafe. Schwein.
Ja, oder weiß ja.
Ja. Aber damit sind wir dann tatsächlich auch, denn GEZ bedeutet ja logischerweise auch, dass wir Lanz bezahlen und Will und Maischberger und Illner und so weiter.
Das sagst du zu laut, da wird's mir schlecht.
Ja, es tut mir leid, da musst du durch, sonst nimm trinken Tee oder so. Oder trink lieber ein Bier, ist auch egal. Ich meine, was Lanz da gemacht hat, das hatte ja mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, das müssen wir ja nicht breittreten, das ist ja klar, nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Und darüber hinaus gibt es ja auch den Auftrag, eine gewisse Ausgewogenheit herzustellen. Mhm. Es gibt den Auftrag, unterschiedliche Meinungen auch gleichberechtigt dann eben zu Wort kommen zu lassen. Und es gibt natürlich auch den Auftrag der Recherche beziehungsweise des Hinterfragens. Und bei Lanz ist es eben besonders auffällig, jetzt speziell im Ukraine-Krieg, aber wir können auch gerne gleich über die Zeit vor Ukraine und auch vor Corona sprechen, dass er also wirklich bestimmte, man muss sagen, Lügen einfach so weitererzählt hat. Ne? Also ob es jetzt Syrien ist, da sagt er ja dann immer irgendwie reflexartig Aleppo. Wo ich dann denke, okay, was meint er jetzt? In der Corona-Thematik sagt er dann irgendwie Butscha. Und das bedeutet dann automatisch, dass das die Russen waren. Das wird ja auch nicht mehr hinterfragt. Es gibt ja nach wie vor keine Beweise. Und dann das mit Abstand mächtigste war wirklich das, was wir hier in dem Intro, das ich ja ganz gut gemacht habe.
Ja, also wirklich, das ist sehr, sehr gut. Also wirklich, komm,
Applaus. Sehr schön, danke. Dass die Strack Zimmermann dann in Richtung Giraud dann gefragt hat, wissen Sie eigentlich, was im Donbass in den letzten von 2014 bis 2022 passiert ist? Und das implizierte ja, ich meine, Giraud hat dann gesagt, ja klar, weiß ich. Und damit war das Thema dann ja auch beendet, weil es wurde ja vorher auch gesagt in diesem Intro, was früher mal war, das hilft uns jetzt ja nicht weiter. Wo Giraud dann ja noch sagte, irgendwie doch, natürlich hilft uns das weiter. Wir müssen doch darüber sprechen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wollen die alles nicht wissen? Und eine Strack-Zimmermann unterstellt, in dem, was sie sagt, dass tatsächlich Russland von 2014 bis 2022 Krieg gegen den Donbass geführt hat. Und ja,
das ist eine Frechheit.
Es ist eine Frechheit, unglaubliche Frechheit. Es ist eine unglaubliche
Unwidersprochen.
Genau.
Ja. Genau, dass jemand Schwachsinn glaubt, das ist, es gibt keine Verpflichtung zur Aufklärung, ne? Aber dass das unwidersprochen in einem öffentlich-rechtlichen Sender gesagt werden darf, das ist die Frechheit.
Ja, ne? Also bei Lanz ist es ja doppelt schlimm, denn er hätte A, die Aufgabe gehabt, schon seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren, die Aufgabe gehabt zu fragen, was war denn von 14 bis 22 in Odessa? Erzählen Sie uns das doch mal. Hat er natürlich nicht gemacht. Er hätte auch, um seinem Auftrag gerecht zu werden, einfach mal sagen können, wie ist denn das mit den Beweisen mit Butscha? Also da gibt's diese ominösen Satellitenbilder, die jetzt aber als Beweis eigentlich wenig taugen. Ist es denn wirklich endgültig geklärt? Hat es forensische Untersuchungen gegeben? Ist die UN da reingegangen? Wurde das Ganze überhaupt abgeriegelt? Wurden die Leichen untersucht, nach Spuren gesichert und so weiter und so fort? Das wären Fragen, die ein Journalist stellen würde. Sag ich jetzt mal so.
Aber Journalist würde das stellen. Sagst du, er hätte nachforschen sollen, was in der Vergangenheit war, hätte der Büro mit der Büro ausdiskutieren sollen. Ich kann euch aber zum Beispiel sagen, was von 98 bis 2008 war. Da war nämlich der Herr Lanz noch Mitarbeiter bei RTL. Und in dieser Zeit hat er explosiv das Magazin moderiert. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ein Journalist sollte nachfragen, dann muss ich dir sagen, dieser Mann ist kein Journalist. Ja, das ist ein, naja, was ist er eigentlich? Ist er die Bunte in menschlicher Form? Ja, explosiv war nichts anderes.
Ja, Polit-Entertainer vielleicht oder so.
Ja, ne? Ja.
Es ist, wetten genau, das für Arme also, oder so, keine Ahnung.
Ja, aber er ist doch da, eigentlich ist, ich meine, im Prinzip passt er doch da ganz gut dann auch in die öffentlich-rechtlichen rein, weil die, also ich teile da ja eure Meinung, dass Journalismus machen die nicht mehr und das machen die schon ganz lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert an die Berichte. Ja, deswegen passt er doch super gut zum ZDF. Ja, also okay. so, der hat glaube ich auch keine Ahnung. Ich glaube, ich halte ihn ja persönlich für auch ziemlich dumm. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an die Berichterstattung so rund um den Maidan, ab 2013, Ende 2013, dann 2014, wo man das Gefühl hatte, die Ukraine, die will unbedingt in die EU, die wollen das jetzt echt alle und plötzlich bricht Bürgerkrieg aus in der Ostukraine, weil die nach Russland wollen. Das kam ja für den deutschen Zuschauer, für den deutschen Medienkonsumenten, kam das ja völlig überraschend, wie, da will ein Teil gar nicht mit in die EU? Die wollen irgendwie lieber bei Russland bleiben. Schon damals war die Berichterstattung, ich meine, Guliné Atay hüpfte da auf dem Maidan rum, ne? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Und machte da Stimmung.
Wobei sie sogar die Nazis angesprochen hat damals noch. Das ist ja
heute. Ja, die hat damals, ja, aber sie hat sich, glaube ich, ziemlich relativiert, ne? Also es gab sie. Guliné Atay, die war mal, das ist die Vorgängerin von Ina Ruck aus dem, die war Moskau, die Moskau, Korrespondentin.
Ah, ja, das ist so die Halligalli.
Ich dachte, das sei jetzt die, aber okay.
Nee, das ist mal ein Brei, das tut sich nichts im Prinzip.
Okay. Genau. Also auf jeden Fall, da war die Berichterstattung war immer so, dass man gedacht hat, okay, die sind jetzt im Aufbruch hier, die erleben jetzt ihren demokratischen Frühling und wollen unbedingt alle geschlossen in die EU. und das war dann nicht so. Ne? Da war man schon damals, wurde man von der Berichterstattung getäuscht. Und ich erinnere euch, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gab die Berichterstattung über diese neuen Friedensbewegungen, die damals von Lars Meerholz, worüber Ken Jebsen ganz viel berichtet hat, ins Leben gerufen. Die wurde zunächst verschwiegen und dann diskriminiert.
Dunkles Kapitel in meiner Geschichte, da habe ich mitgemacht damals. Also bei der Diffamierung.
Ich habe bei den Montagsdemos mitgemacht.
Ja, ja, also damals hätten wir uns nicht treffen dürfen. Ich war da total verstrahlt. Also.
Ja, ja.
Ich habe alles vergessen, was damals war.
Ja, besser ist es. Also ich hatte speziell mit dem Lars Meerholz irgendwie.
Mir ging es genauso. Ich war da eher auf der Seite von Tom, glaube ich. Ich habe auch Ken Jebsen schrecklich gefunden, bis ich ihn persönlich kennengelernt habe. Aber das ist ein anderes Kapitel. Also ich mag
ihn. Ja, ja, naja. Ja, nee, aber.
Kann man das mal sagen? Aber, ich mag Ken?
Ja, jetzt ist es raus. Ich schneide das. Soll ich da einen Pieper drüber legen oder was?
Na, ich meine nur, nicht, dass wir hier irgendwie Schwierigkeiten bekommen.
Ja, das ist egal. Wir stecken knietief in der Scheiße. Ich wollte auch nur selbstkritisch anmerken, bevor Gerhard weiter sagt, selbstkritisch anmerken, dass ich damals wirklich die Situation auch völlig falsch eingeschätzt habe und darüber ärgere ich mich bis heute. Aber gut, ist so.
Gerhard, bitte. Aber es war ja damals auch einfach so, Also ich war halt montags immer da am Brandenburger Tor. Ne? Mhm. Und da, ich glaube, ab der dritten war ich da irgendwie dabei und da stand Lars Mehrholz und der hat sich einfach Sorgen um den Frieden in Europa gemacht. Es war so super schlicht, super einfach und war politisch völlig unerfahren und hat da auch hat da sicherlich auch manchmal vielleicht nicht den richtigen Ton getroffen, aber es war so, es war authentisch, es war absolut authentisch. Ne?
Ja.
Und das wuchs. Und es wurde medial zuerst hat man es total verschwiegen und als es sich nicht mehr so ganz verschweigen ließ, wurde es medial halt rund gemacht. Ne? Das wurde es medial runtergemacht, das sind alles Neurechte, da irgendwie Verschwörungstheoretiker, Antisemiten sind da dabei.
Ja, das Prinzip wie heute auch. Ne?
Schwurbler gab es noch gar nicht, glaube ich.
Nee,
Schwurbler gab es nicht. Und wenn du das nur aus den Medien erfahren hast, dann warst du, das konntest du gar nicht anders sein, als dieser Bewegung gegenüber absolut skeptisch. Ja? Hm. Es sei denn, weil das war ja mit auch der Anfang überhaupt dieser, wo man sagen konnte, okay, die Medien, da passiert, es gibt eine Fehlentwicklung, eine massive Fehlentwicklung in den deutschen Medien. Ich finde, das war der Ursprung. Kurz danach war, glaube ich, auch irgendwie war auch Lanz, das legendäre Interview mit Sarah Wagenknecht, der Gründungsimpuls für Marin Müllers Publikum, ständige Publikumskonferenz. Das war auch, wo der Lanz die Wagenknecht rund gemacht hat. Das war auch unterste Schublade.
Gefühlt habe ich das so in Erinnerung, dass Wagenknecht unzählige Male sowohl von Lanz als auch von anderen niedergemacht wurde. Deswegen ist das für mich auch nur noch ein Brei im Kopf. Ich weiß nicht mehr, wer war.
Nee, 2007 weiß ich auch nicht mehr. Aber das ist ein interessanter Punkt. Oder wann war das? 2007?
Nee, das war später, 2014, 2015.
Oder so. 2007 war Lanz noch bei RTL.
Ja, weil das ist insofern interessant. Wir arbeiten uns jetzt sozusagen chronologisch zurück. Denn ich habe gerade gestern Interesse halber, und das war hochspannend, nochmal diese Sendung gesehen von dem, wie heißt er denn mit den großen Ohren?
Kerner. Thomas Gottschalk.
Kerner. Kerner. Der hat eine große Nase. Darf man das sagen, dass jemand eine große Nase hat?
Doch, der war sogar mal eine Supernase. Vergiss
ja, das nicht. Stimmt, dann darf man das sagen. Okay. Jedenfalls dieses Interview mit Eva Herrmann. Da war sie.
Ich erinnere mich. Aber das war Kerner.
Habe ich doch gesagt, Kerner.
Ach so, hast du ja.
Genau. Oder? Ich glaube schon.
Ja,
genau. Da war sie dann zusammen mit der Schreinemakers. Das ist ja Schreinemakers, mein Gott. Und hier diese Schauspielerin, komme ich jetzt nicht drauf.
Senta Berger war es.
Ja, Senta Berger, genau.
Ich erinnere mich, ja.
Genau. Und Mario Barth war auch noch dabei. Also, dass der später Karriere gemacht hat, das überrascht mich überhaupt nicht mehr.
Was wir noch für Leute kennen.
Der war so unterbelichtet, aber gut, okay. Jedenfalls,
wolltest du sagen.
Sie haben dann wirklich zu dritt, Mario Barth hat gar nicht mitgemacht, ich glaube, das hätte ihn auch intellektuell überfordert, aber sie haben dann zu dritt, also Senta Berger, Schreinemakers und eben auch Kerner, jetzt nicht so wie Lanz jetzt vor kurzem, aber durchaus sehr, sehr tendenziös, haben sie wirklich der Eva Herrmann immer wieder in die rechte Ecke gestellt, ne? Und sie hat dann über das Problem des überbordmäßigen Individualismus gesprochen, was ich ganz interessant finde, wenn man bedenkt, dass ja so dieser ganze Neoliberalismus ja irgendwie auf Individualismus und jeder ist ja ein Lukas Schmied und so. Und das hat sie halt damals schon so als Gefahr gesehen. Und Kerner hat dann irgendwie ein Zitat aus ihrem Buch gebracht und dann ein anderes Zitat von irgend so einem Nazi-Propagandisten, der 1930 dann in irgendeinem Buch etwas geschrieben hatte, das so ähnlich klang. Und so ging das, ich glaube, 2 Stunden lang, dass sie die wirklich gebrutzelt haben. Und zum Schluss wollte dann die Senta Berger hat dann gesagt, nee, also ich glaube, ich kann hier nicht mehr bleiben. Das halte ich nicht aus. Und dann hat keiner gesagt, es gibt so schwierige Momente im Leben eines Journalisten und jetzt ist so einer, Frau Herrmann, ich möchte Sie bitten, jetzt die Runde zu verlassen. Und dann haben sie, glaube ich, noch eine halbe Stunde weitergewitzelt mit Mario Barth, als wäre nichts gewesen. Also das habe ich dann irgendwann ausgemacht oder habe dann immer vorgespürt. Es war unglaublich und das war 2007. Also
da war es schon so, richtig. wie unsere netten Wokies, die nichts mehr aushalten. Da war es schon so. Ja. Ich kann das nicht aushalten hier in der Runde.
Ja.
Ich erinnere mich daran und ich erinnere mich tatsächlich, also bei Meerholz ging es, Meerholz hieß er, gell? So, ging es mir ähnlich wie Tom, eben auch bei Ken, eine Weile lang. Aber ich erinnere mich an dieses Hermann-Interview und ich habe daran einfach nichts gefunden. Ich fand nicht, dass sie irgendwas gesagt hätte, was in irgendeiner Weise so schlimm wäre, dass man ihr da den rechten Schuh anziehen muss. Und ich habe dann an mir gezweifelt als Zuschauer, als damals noch unbedarfter Zuschauer, habe ich an mir gezweifelt, liegt's an mir? Bin ich zu dumm, um das zu verstehen? Naja, also wir haben diese Situation.
Naja, und das, was dann passiert ist, ist ja im Prinzip das, was das war der absolute Vorläufer zu dem, was man heute erlebt. Denn sie wurde dann immer wieder gefragt, in ich weiß nicht, wie viel Zusammenhängen von den unterschiedlichen Hiopais. Ja, sind Sie denn der Meinung, dass sie das vielleicht nicht hätten sagen sollen?
Und sie sollte dann bekennen, halt, ja.
Ja, und sie sagte dann, nee, wieso? Ich habe ja nichts gesagt. Also nichts, wovon ich mich jetzt distanzieren müsste oder so. Ich habe mich ganz klar von den Nazis und vom Nationalsozialismus distanziert. Aber das habe ich vorher auch schon gemacht. Das heißt also, das brauche ich jetzt nicht nochmal zu tun. Und das, was ich gesagt habe, nein. Warum sollte ich das jetzt anders machen? Ja, aber sind denn immer nur die anderen schuld und Sie gar nicht irgendwie? Und Sie, naja, in dem Fall, nee. Ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Und so ist es ja heute, ne? Man muss sich distanzieren. Man muss bestimmte Dinge, die man sagt und die dann von irgendwelchen Idioten falsch verstanden werden, die muss man dann irgendwie korrigieren oder muss sich distanzieren oder muss einräumen, dass es ja unglücklich formuliert war und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, die der Journalismus, der Qualitätsjournalismus eben auch in mittlerweile Reinkultur beherrscht, die freie Meinungsäußerung nach und nach absolut in die Tonne zu treten.
Das ist halt die große Gefahr, die dabei besteht, ne? Also wenn alle die gleiche Meinung haben müssen, um überhaupt noch ihre Meinung äußern zu können, dann hat das mit öffentlich, ne? Dann hat es mit irgendwelchen Grundwerten, mit freier Meinungsäußerung, mit dem Recht auf freie Meinung nichts mehr zu tun. Sobald du irgendwie abweichst, ne? Sobald du sagst, na ja, also wie jetzt bei der Landsendung. Man muss schon die Historie bis zum Konflikt, der dann tatsächlich am 24.02.2022 dann tatsächlich zum Einmarsch der Russen führt. Aber man muss diese Geschichte, man muss historisch denken. Wenn du das sagst, dann wirst du in Deutschland niedergemacht, obwohl es eigentlich eine zentrale, aufklärerische, vernünftige Position ist. Aber du darfst sie nicht einnehmen, weil das Narrativ in Deutschland gerade ein anderes ist. Das ist eine absolut bedenkliche Entwicklung. Absolut bedenklich.
Und es unterstreicht natürlich auch diese verkürzte Erzählung, ne? Weil ich meine, wenn man jetzt in so einem Konflikt wie dem Ukraine-Konflikt, wenn man sich dann hinstellt, also ich meine, da gehört schon einiges dazu, wenn man sich dann hinstellt und sagt irgendwie, jetzt lass uns mal nicht über die Vergangenheit sprechen, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Dann denke ich wirklich so, okay, ist das wirklich nur Dummheit oder ist es schlicht und ergreifend Methodik? Und ich tendiere inzwischen wirklich eher zu Methodik, denn solche Konflikte, die so komplex sind wie diese Ukraine-Geschichte, Gyro hat sie auch gesagt, da sind so viele Spieler im Spiel, allen voran natürlich die USA, aber auch europäische Länder und die Russen, die Ukrainer selbst und weiß der Henker was nicht. Es sind so viele Spieler im Spiel, dass man logischerweise sich den ganzen Komplex auch historisch unter historischen Gesichtspunkten angucken muss, um ihn überhaupt zu verstehen. Es geht nicht anders. Und wenn man sich dann als Journalist hinstellt und sagt irgendwie, ja, jetzt, das war doch Schnee von gestern, jetzt lass uns, oder gegenüber sagen, Wagenknecht irgendwie, ja, jetzt lass uns mal nicht über die Angriffskriege der USA sprechen, darum geht's jetzt ja gar nicht. Also, da heißt es immer gleich, whataboutism irgendwie, das ist auch so ein Wort, das ich so zum Kotzen finde, ne? Dann kannst du natürlich, ja, es bleibt dann eigentlich keine freie Meinungsäußerung mehr, sondern es gibt nur die Meinungsfreiheit, die dir halt von vornherein von den Medien gewährt wird, genau. Ja. Da sind
ganz wir. Kurz nochmal zurück zu Eva Herrmann.
Übrigens ganz kurz, ganz kurz.
Ja, ja, ganz kurz. Nur um es nochmal klar zu machen, danach war ihre Karriere im Übrigen zu Ende. Das ging wirklich dann rapide abwärts. Aber es ist auch interessant, wie Journalisten seinerzeit gearbeitet haben. Die Bild am Sonntag lese ich gerade, hat seinerzeit geschrieben, Eva Herrmann lobt Hitlers Familienpolitik.
Ja, ja.
Dann kommt die Passage und da sagt sie, Es war eine grausame Zeit. Er war ein völlig durchgeknallter, hochgefährlicher Politiker, der das deutsche Volk ins Verderben geführt hat. Das ist natürlich der Satz der Abbitte, ja, klar. Und dann kommt's. Das wissen wir alle. Aber es ist eben das, was gut war. Das sind Werte. Kinder, Mütter, Familien, Zusammenhalt. Das wurde abgeschafft. Es durfte nichts mehr stehen bleiben. Leute, ich lese da kein Lob für Hitlers Familienpolitik. Ja.
Nein, das ist sehr gut, dass du das nochmal sagst, weil sie auch in dieser Sendung, da möchte ich sie jetzt auch nochmal im Nachhinein rehabilitieren sozusagen, in der Sendung auch gesagt hat, was sie meinte, und das ging auch aus dem hervor, was sie dann später noch irgendwie als Audio eingeblendet haben, also O-Ton von ihr. Was sie meinte war letztlich, dass es halt Familienzusammenhalt und die Familie als Wert, dass es das vor dem Nationalsozialismus gab, dass der Nationalsozialismus das kaputt gemacht hat und endgültig dann ihrer Meinung nach die 68er dem endgültig den Todesstoß versetzt haben. Und das kann man so sehen, das kann man auch nicht so sehen irgendwie. Also das ist ja erstmal nicht verwerflich, das so zu sehen oder nicht so zu sehen, sollte man meinen. Aber nichts dergleichen. Und sie wurde immer wieder darauf zurückgedrängt, was du jetzt auch vorgelesen hast. Ja, aber sie haben doch. Und das hat sie nicht. Das hat sie nicht. Und Senta Berger sagt dann nur, jetzt hör mal auf, die duzten sich da irgendwie, kannten sich ja irgendwie vom Fernsehen. Jetzt hör mal auf, hier irgendwie in der Opferrolle zu sein. So, wo Eva Herrmann dann sagte, hallo, ich habe gerade meinen Job verloren und weiß nicht, wie es weitergeht. Also ein bisschen Opferrolle müsst ihr mir schon zugestehen irgendwie. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja, also ja.
Es zeichnet sich, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich ab, dass der deutsche Journalismus, vermutlich der westliche Journalismus, aber ich glaube, der deutsche Journalismus allen noch ganz voran, der hat nicht mehr, der nimmt nicht mehr die Aufgabe wahr, zu informieren, zu berichten, auch in der Talkshow. Ich finde, Talkshow ist auch Journalismus, zumindest dann, wenn es um politische, gesellschaftliche Themen geht, weil sie eigentlich kann das der Meinungsbildung dienen. Man hört sich unterschiedliche Meinungen an und schließt sich dann der einen an, lehnt die andere ab, übernimmt aber trotzdem vielleicht einen Teil davon.
Jetzt könnte ich zynisch fragen, in welcher Welt lebst du, dass das so ist, aber okay.
Bei uns ist das nicht so, aber so sollte es natürlich sein, ne?
Talk im Hangar irgendwie, da gibt's durchaus gute Sendungen, die meiner Meinung nach auch wirklich unterschiedliche Meinungen abbilden, auch zu Wort kommen lassen und wo sich der Zuschauer dann entscheiden kann, ob er das jetzt gut findet, was der eine sagt oder was der andere sagt. In Russland gibt es, glaube ich, auch viele Formate, die sehr unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen lassen.
Ja, also es wird hier gestritten, und der Unterschied ist dann auch noch, also habt ihr schon drüber berichtet, der Unterschied zu deutschen Talk-Formaten ist, dass hier Leute im russischen Fernsehen, die haben minutenlang Zeit, die können Gedanken entwickeln, die können das mit Fakten belegen, können das begründen, warum sie diese Meinung vertreten. Das würde ein deutscher Zuschauer, der deutsche Talkshow gewohnt ist, der würde das gar nicht aushalten. Das ist für alles viel zu lang. In deutschen Talkshows, da darfst du halt irgendwie dein Statement ablassen, darfst nochmal irgendwie zwei, drei Sätze nachschieben und dann ist der nächste dran. Mhm. Das ist ja keine Diskussion im eigentlichen Sinne, ne? Dass man dem anderen Raum gibt, dass man dem anderen zuhört, dass man versucht, irgendwie auch nachzuvollziehen oder das abzugleichen mit seinen Argumenten oder überlegt.
Nein, das wird gefeuert.
Es wird halt nur gefeuert. Und der deutsche Journalismus ist von seiner, insbesondere der öffentlich-rechtliche Journalismus, der ist von seiner Aufgabe zu berichten, zu informieren, auch zur Verständigung, zur Meinungsbildung beizutragen, ist der völlig weg. Der hat nur noch die Aufgabe, meiner Meinung nach hat er nur noch die Aufgabe, auf Linie zu bringen, ne? Leute auf Linie bringen, hinter der Regierungspolitik zu versammeln und alles, was abweicht, was gedanklich abweicht, zu diskriminieren, öffentlich vorzuführen, an den Pranger zu stellen, runterzumachen. Wir sind irgendwo in einer ganz schrecklichen Zeit wieder angekommen. Also journalistisch Horror.
Naja, ich will nochmal in die Richtung. Wir haben ja von Qualitätsmedien oder von Premium-Medien gesprochen und uns alternative Medien. Was ich nicht sagen will, ist, dass alternative Medien grundsätzlich besser journalistisch arbeiten als das, was wir von den etablierten, von den Mainstream-Medien kennen. Aber sagen wir mal, die Mainstream-Medien machen es auch nicht besser. Das ist der Punkt, wo ich hinaus will. Das für wesentlich mehr Geld. Ja,
ja, ja.
Insofern, also das können wir schon lang, was die können. Und gut, Finanzierung ist natürlich ein Thema, das haben wir jetzt überhaupt nur sehr am Rande abgearbeitet. Wir haben von der GZ gesprochen. Aber das ist natürlich vielleicht das größte Problem der alternativen Medien.
Ja,
ja, ja, ja, die Finanzierung ist natürlich ein Problem, aber ich erlebe ja auch euch irgendwie ganz anders. Wir fühlen uns ja irgendwie so einem aufklärerischen Auftrag verpflichtet. Ne? Man kann das irgendwie lustig machen, man kann das irgendwie spaßig machen, aber letztendlich geht es mir in dem, was ich tue, und geht es ja darum, den Leuten, den Zuschauern, den Lesern, den Zuhörern die Möglichkeit zu geben, eine Meinung zu hören, die abweicht von dem, was der Mainstream ist, die begründet ist, um sich selber ein Bild zu machen, um den eigenen Horizont zu erweitern. Und der Mainstream, also so diese, das, was man Qualitätsjournalismus nennt, der hat diese Aufgabe gar nicht mehr. Der hat diese Aufgabe abgelegt und fühlt sich eigentlich nur verpflichtet dazu, irgendwie Leute hinter der Corona-Politik zu versammeln, Leute hinter der aggressiven Politik gegen Russland zu versammeln, ja. Die Leute hinter, das hat mit Journalismus in einem aufgeklärten Sinne überhaupt gar nichts mehr zu tun, das ist Propaganda.
Ich möchte nur sagen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, so gendert man übrigens richtig.
Ah ja.
Bitte nicht falsch verstehen. Gerd möchte schon trotzdem Geld dafür haben. Ja, es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur für lau machen möchte. Das klang vielleicht so, das ist falsch. Er nimmt durchaus Geld und ich glaube, er braucht es auch ab und zu. Also, ja. Wie wir alle.
Ja,
ja, ich wollte dich nur noch mal klarstellen.
Ja,
ich arbeite für IT, ich werde für meine Artikel bezahlt, ne? Das kann man.
Ja, selbstverständlich. Bezahlt.
Ja, 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 dann schreibst du ja sowieso nur, was die
wollen. Also, Tom hat jetzt das Intro gemacht. Oh, übrigens.
ist ganz Tom gut geworden.
Er hat das Intro gemacht und für lau. Das hat er für lau gemacht.
Das habe ich für
lau.
Nee, ja. Da wollte ich jetzt auch nochmal drauf kommen. Das stimmt nämlich so nicht.
Aha, okay.
Ja, es ist ja so, deswegen müssen wir auch gleich Schluss machen. Ich gucke hier auf die Uhr. Wir sind jetzt bei 50 Minuten.
Ach, das ist gut. Das ist eine gute Zeit.
Ja, und unsere Sendung ist, also ich habe die verkauft, sozusagen.
Die Seele.
Nein, die Sendung. Für uns ist das überhaupt kein Problem, denn unsere Hörer können uns weiterhin über die diversen Podcast-Plattformen und bei uns auf der Website und YouTube und wo wir so überall sind, können die uns hören. Darüber hinaus haben wir aber das Angebot von Kontrafunk bekommen. Da mache ich jetzt direkt mal, machen wir mal einen kleinen Werbeblock jetzt zum Schluss, die dabei sind, einen Radiosender zu entwickeln. Das ist ein Nachrichten- und Unterhaltungsradiosender. Und die haben angefragt, ob sie einmal pro Woche auch eine Podcast-Episode von uns senden dürfen. Und dafür kriegen wir auch Geld. Wie viel das ist, das geht keinem was an. Aber wir gucken, wir lassen uns schon Prospekte kommen über Inseln, die verkauft werden.
Ach Gott, Tom, es gibt da Leute draußen, die glauben das wirklich. Hör auf. Es gibt wirklich Leute, die glauben, man verdient sich einen Arsch voll Geld, wenn man einen Blog aufmacht.
Ja. Ja,
das habe ich schon mal gehört von einem. Mach ich einen Blog auf, verdiene ich Geld. Ja, ja, ist gut. Mach mal.
Ja, das ist, ich finde es auch immer so geil, wenn es dann heißt irgendwie, sag mal, seid ihr eigentlich von Putin bezahlt?
Ja.
Und ich so immer denk so, ja.
Ja, also, schön wär's.
Schön wär's. Also, bisher ist noch nichts angekommen. Aber dir ist schon klar, du dummer Vollpfosten, der du gerade diese Frage gestellt hast, dass du die GEZ bezahlst und unsere Politiker bezahlst. Wir übrigens auch. Aber daraus zu machen irgendwie, ja, ihr werdet doch von Putin bezahlt. Das weiß ich doch genau. Und unsere Politiker, die werden ja auch bezahlt, ne? So 10 Mille im Monat. Plus Nebeneinnahmen, Nebeneinkünfte, plus Korruption, Selbstbereicherung, irgendwie wirtschaftliche Verflechtungen, also diese ganzen Dinge, das zahlen wir ja zu einem großen Teil.
Naja,
also man kann ja ganz froh sein, wenn sie mal was aus der Wirtschaft kriegen, das zahlen wir dann wenigstens nicht.
Das wirkt sich dann mal wieder
auf die Politik. Ach Gott, es ist alles
so kompliziert. Wir nehmen natürlich was ein, das ist ja ganz klar, aber vieles davon wird auch verwendet, um die Qualität Qualität des Blogs zu steigern. Also ich meine, die Qualität der Qualität der Podcasts. Na, Entschuldigung. Ich meine, wir sitzen hier an einem Mikrofon. Der Herr sitzt am Telefon in Moskau. Jeder, wie er kann.
Aber gut, dafür finanzieren wir ihn den scheiß teuren Hotelaufenthalt mit Frühstück ans Bett und so.
Ja, gut, okay. Ja.
Das stimmt auch nicht. Das glauben die Leute auch.
Er muss auch nichts frühstücken. Also man kann auch mit Mittagessen anfangen. Aber
Mit Wodka.
Die Qualität der Podcasts, wenn man das mal vergleicht zur Anfangszeit der Neulandrebellen, das ist natürlich, das hat sich weitaus verbessert. Nicht nur wegen dem Know-how, sondern weil man auch das Material dazu hat.
Deswegen müssen wir auch an dieser Stelle, das möchte ich wirklich nochmal sagen, also wir natürlich ist es Quatsch, wir kaufen uns keine Inseln und auch keine Autos, das reicht nicht. Wir investieren das meiste dann tatsächlich wieder in den Blog, in technische Geschichten oder hin und wieder auch mal Werbung oder so. Das geht natürlich nur wegen der Spender, die uns hin und wieder, manche auch regelmäßig per PayPal oder zuweilen auch über unser ganz normales Konto unterstützen und uns Geld zukommen lassen.
Wir haben da treue Seelen, das muss man
unbedingt
sagen.
Unbedingt. Ja. Und ich möchte mich gerade an die in den letzten Jahren ganz normale Überweisungen gemacht haben und immer wieder kleinere oder auch größere Beträge auf unser Konto überwiesen haben, denen können wir dann in der Regel gar nicht danken. Über PayPal geht das ja dann, kannst du eine Dankesmail schreiben. Bei einer Banküberweisung kannst du zwar sehen, von wem das kam, aber du kannst ja mit ihm keinen Kontakt aufnehmen. Von daher also nochmal ein dickes Dankeschön an alle, die uns in welcher Form auch immer unterstützen. Das tut uns wahnsinnig gut, nicht nur materiell, finanziell und technisch und so weiter, sondern letztlich auch im Kopf. Denn wir kriegen dann natürlich auch die Rückmeldung, weiter so, es ist wichtig, was ihr macht und so weiter. Und machen wir uns nichts vor, das ist jetzt mehr als Bauchpinselei. Das ist bei den Meinungen, die wir vertreten, nicht ganz ohne. Und das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel, wenn wir diese Feedbacks kriegen.
Das ist richtig. Ja. Im Übrigen, wenn jemand ein Abo hier bei YouTube zum Belässt, das ist auch Unterstützung. Und das möchte ich nochmal hervorheben, das darf man gerne machen. Das kostet nämlich nichts außer einen Klick, wenn man so will.
Genau. Und wir können, das wird die einen freuen, für die anderen sagen, es tut uns leid für euch, wir können inzwischen auf YouTube selbst keine Werbung mehr schalten. Das ist uns verboten worden. Also diese Einnahmemöglichkeit, die ist uns genommen worden von YouTube, weil wir böse sind. Gut, aber ehrlich gesagt finde ich jetzt so schlimm nicht, weil die Einnahmen über Werbung ziemlich gering waren und eigentlich sträubt sich auch alles in mir dagegen, wenn wir da Werbung irgendwie einblenden oder womöglich sogar Unterbrechungen machen oder so. Okay, wir sind jetzt bei Minute 55, 46. Das heißt, wir müssen Schluss machen. Wir haben auch noch das Intro ist ja schon. Nee, das müssen wir auch noch. Also, tut mir leid, wenn ich jetzt uns alle drei hier so ein bisschen abwürgen muss. Wenn jemand noch was ganz Wichtiges zu sagen hat, dann jetzt. Ansonsten sind wir limitiert auf jetzt maximal noch 30 Sekunden.
Ich wollte nochmal sagen, das Intro, das war echt super.
Ja, wirklich, wirklich. Und ich würde sagen, wir beenden diesen Podcast, indem wir einfach nur nochmal ablauschen.
Ja, genau.
Und dann sage ich schon mal Tschüss.
Ja, genau. Liebe Hörer, tschüss, bis zum nächsten Mal.